Das Bauhaus wurde hier 1919 von Walter Gropius gegründet und hat damals etwas ganz Neues versucht, nämlich die freie Kunst und die angewandte Kunst zusammenzufassen. Also zwei Institutionen, die hier schon existierten. Und daraus eben eine ganze Institution zu machen. Die Studenten sollten jeder ein Handwerk lernen. Sie nannten sich Gesellen, die Lehrer nannten sich Meister. Es war eine Art duale Ausbildung zwischen technischer Lehre und künstlerischer Lehre. Daraus ist vieles entstanden, was heute auch weiterhin die Kunstausbildung beeinflusst.
Ortstermin: Anke Blüm, Kuratorin der Klassikstiftung Weimar, begrüßt uns im noch brandneuen Bauhausmuseum Weimar. Ja, wir haben kürzlich den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht und aus Dessau berichtet, vom weltberühmten Bauhausgebäude, von Meisterhäusern, architektonischen Projekten, besonderen Philosophien, politischen Anfeindungen bis zur zwangsweisen Auflösung des Bauhauses mit dem Beginn der Nazizeit in Deutschland. Die wichtige Entstehungs- und Frühgeschichte des Bauhauses konnten wir nur ansatzweise ansprechen, denn sie fand an anderer Stelle statt. Um 100 Jahren Bauhaus weiter auf der Spur zu bleiben, führte der nächste Weg in die Stadt, die 2019 mit dem Slogan wirbt: Das Bauhaus kommt aus Weimar. Folglich kamen wir nach Weimar. Deutsches Reiseradio und Podcast 127 mit Rüdiger Edelmann und Teil 2 unserer Bauhaus-Story. Es geht um die Anfänge der Schule und um die Frage, die uns letztlich bis heute beschäftigt. Im Weimarer Bauhausmuseum läuft sie einem natürlich zuerst über den Weg.
Hier ist ein Zitat von Walter Gropius angebracht von 1924. Die brennendste Frage überhaupt ist: Wie wollen wir gemeinsam wohnen oder wie wollen wir wohnen? Und das gibt die Leitfrage auch für unsere Ausstellung vor. Darunter lässt sich eigentlich subsumieren, was hier am Bauhaus versucht wurde. Neue Formen für den Alltag zu finden, massentauglich, günstig, aber eben schön und praktisch.
»1919, der Start. Auch hier gibt es die erste nachvollziehbare Enttäuschung, denn natürlich hat das Bauhaus eine Vorgeschichte. Die begann zwar nicht mit dem in Weimar allgegenwärtigen Geheimrat Goethe, aber es stellte sich auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus, dass gute Beziehungen zum Hof von Vorteil waren. Es war die Zeit des Nietzsche-Kults und des Aufbruchs. Als Wilhelm Ernst Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach wurde, standen auch schon Menschen bereit, die den neuen Herrscher mit neuen Ansichten von ihren Ideen überzeugen wollten. Das genau ist Thema im neuen Museum Weimar, dem zweiten Kleinod der städtischen Museumslandschaft.
Junger Großherzog tritt 1901 die Regierung von Sachsen-Weimar-Eisenach an. Wilhelm Ernst spricht bei Hofe nicht mehr Französisch und liebt schnelle Autos. Eine Zeitenwende mit Aussicht auf Erneuerung. Diese Chance nutzen Elisabeth Förster Nietzsche, Harry Graf Kessler und Henry van de Velde. Nur wenige Monate nach dem Regierungswechsel treffen diese drei das erste Mal aufeinander. Innerhalb weniger Sommertage entwickeln sie die Idee des sogenannten Neuen Weimar. Ganz nach Vorbild des goldenen Zeitalters um Goethe und des silbernen Zeitalters um Franz Liszt soll Weimar wieder kulturelles Zentrum werden. Mit der Philosophie Friedrich Nietzsches und dem neuen Stil Henry van de Veldes soll die Moderne von hier aus Deutschland erobern. Für dieses Vorhaben gewinnen sie den jungen Großherzog.
Genau diese Entwicklung legt den Grundstein für vieles, was da kommen sollte und ist Thema der Dauerausstellung Van de Velde, Nietzsche und die Moderne um 1900, sagt Ausstellungskurator Kilian Just.
Harry Graf Kessler war wie viele seiner Generationen, wie Van de Velde auch, ein großer Fan von Nietzsche und hat Elisabeth Förster Nietzsche aufgesucht, noch in Naumburg. Da saß sie schon auf gepackten Koffern und hat den Umzug nach Weimar schon vorbereitet. Er wollte sie überzeugen, eine Prachtausgabe des Zarathustras herzustellen. Tatsächlich wollte er schon damals Henry van der Velde dafür nutzen und hat sozusagen Elisabeth Förster-Nietzsche mit dieser Idee bekannt gemacht. Die beiden hat er dann 1900 in Berlin bekannt gemacht. Und schließlich hat es dann noch eine Weile gedauert, bis der Inselverlag so eine Prachtausgabe herausgegeben hat, aber die ist eben innerlich, also komplett von van der Velde gestaltet worden. Die Type, die verwendet wurde, die verschiedenen Seiten, Bebilderungen und so weiter sind von Henry van der Velde entwickelt worden.
Aufbruch in eine neue Zeit. Also sprach Zarathustra, war der Inbegriff der Gedanken des Philosophen Friedrich Nietzsche. Und diese Gedanken wurden dank seiner Nachlassverwaltung durch Schwester Elisabeth posthum weltberühmt. Mit diesem philosophischen Pfund im Gepäck und den neuen Ideen kamen die drei gut an beim Großherzog.
Graf Kessler beginnt für ein Museum in Weimar, nicht dieses, sondern eins, was am Goetheplatz, also bei der Post, sich befunden hat, beginnt dort als ehrenamtlicher Museumsdirektor. Also es ist wirklich, sie schaffen es innerhalb von eigentlich einem Jahr auch ihre Pläne umzusetzen, die beiden Herren in einflussreiche Positionen zu bringen in Weimar. Das liegt daran, dass Graf Kessler natürlich bei Hofe gute Verbindungen hat, aber auch Elisabeth Förster-Nietzsche. Und darüber beeinflussen sie den jungen Großherzog und schaffen das zumindest erstmal die Voraussetzungen für diese Planung zu legen.
Van der Velde sollte ebenfalls Karriere machen. Er bekam gewissermaßen einen umfassenden Auftrag zum Aufbau von Kunst und Kunsthandwerk in Weimar. 1902 avancierte er zum Berater des Herzogs, gründete 1904 das Kunstgewerbliche Institut und entwarf ein Jahr später den Bau der Kunstgewerbeschule. 1906 war das Gebäude fertig, das später zum ersten Bauhaus werden sollte. Kilian Joost.
Einerseits gab es mit der Kunstschule schon lange eine Kunstinstitution hier und 1902 wurde diese Kunstschule nochmal reformiert. Reformiert von Hans Olde, dessen Gemälde wir dort sehen, der damals Direktor war. Und Hans Olde hat von 1902 an Frauen zugelassen fürs Kunststudium. Das heißt, es ist die erste Kunstschule in Deutschland gewesen, die überhaupt Frauen zugelassen hat zum Studium. Das ist etwas, worauf das Bauhaus dann aufbauen kann, 17 Jahre später. Und auf der anderen Seite, Henry van der Velde, er hat beide Bauten gebaut und hat dafür gesorgt, dass die Kunstgewerbeschule direkt neben der Kunstschule ein Grundstück bekommt. Das war ihm also wichtig, dass die in unmittelbarer Nachbarschaft sind, weil er verstand sich mit dem Direktor der Kunstschule, mit Hans Olde, sehr gut und er wollte, dass die Schüler an beiden Schulen studieren können. Und um diese Wege kurz zu halten, ne, hat man die Schulen gegenübergestellt. Und das ist eben heute auch das, was die Bauhaus-Uni ausmacht und auch das Bauhaus damals. Die haben ja beide Gebäude genutzt und es war dann wie ein Campus.
Bis zum Bauhaus und seinem Gründer Walter Gropius dauerte es dann noch ein paar Jahre. Dessen Karriere schien schon vorprogrammiert, aber dann kam der Erste Weltkrieg, beschreibt Anke Blüm, Kuratorin der Weimarer Klassikstiftung, die Historie in Kürze.
Er war eigentlich selbstständiger Architekt, hatte gelernt, ja auch im Büro von Peter Behrens, und hatte ein wichtiges Bauwerk gebaut, nämlich in Alfeld, die Schulleistenfabrik. Und das war ein hochmodernes Werk für 1914, wo er eigentlich versucht hat, sowohl Architektur als auch Arbeitsbedingungen für die Arbeiter und das ganze Design schon quasi im Ganzen umzusetzen. Er wurde empfohlen von Henry van der Velde, der eben hier die Kunstgewerbeschule schon leitete. Henry van der Velde war Belgier, der musste gehen wegen des Ersten Weltkrieges, also war feindlicher Ausländer, hat Gropius vorgeschlagen, ja. Und dann kam eben der Weltkrieg. Gropius hat als Soldat gedient und kam zurück, auch verwundet. Er war irgendwie 4 Tage verschüttet gewesen und fragte dann aber nach, wie ist es denn eigentlich, gibt es diese Stelle noch? Die Kunstgewerbe war schon längst geschlossen, die Kunsthochschule, also für bildende Kunst, die existierte noch so in Rudimenten. Er war natürlich selbstbewusst und hat gesagt, wie ist es mit der Stelle, ich will sie noch. Aber eigentlich hat man auch jemanden gesucht, der das übernimmt und der Visionen hat.
Und das war dann die Vorgeschichte. Sie wird ausführlich und eindrücklich im neuen Museum Weimar präsentiert. Genau genommen muss man das alles wissen, wenn man sich anschließend im Bauhausmuseum die Geschichte der Institution zugänglich machen will, die Architektur und Design weltweit beeinflusst hat. Thank you. Dann also Bauhausmuseum Weimar. Alles auf Anfang. Kuratorin Anke Blüm begrüßt uns im noch brandneuen Bauhausmuseum Weimar.
Willkommen hier im neuen Bauhausmuseum. Wir sind sehr froh, dass wir das Anfang April eröffnen konnten und mit 3000 Quadratmetern sehr viel mehr Fläche haben als in dem alten Bauhausmuseum am Theaterplatz, wo wir ca. 700 Quadratmeter hatten.
Am 6. April gefeiert mit reichlich kultureller und politischer Prominenz. Man ist stolz auf dieses Museum in Weimar. Man ist stolz auf die 100 Jahre Bauhaus, zu Recht gefeiert in Weimar, auch wenn viele Bauhaus-Schlagzeilen und Bilder im Kopf natürlich in Sachsen-Anhalt und der Bauhausstadt Dessau anzusiedeln sind. All diese Bilder sind in der Zeitleiste ab dem Jahr 1925 einzuordnen. Ich wage jetzt mal den Vergleich. Dessau ist das erwachsene Bauhaus, Weimar die Geburt, Kindheit und vor allem die Pubertät. Aber was wären wir ohne Kindheit, ohne Pubertät und ohne die Erziehung der Eltern?
Hier um dieses Museum hat es eben lange, lange Diskussionen gegeben, wo eigentlich dieser Standort sein soll. Es hat dann schließlich eine Architektin, Heike Hannada, einen Wettbewerb gewonnen und man hat sich für den Standort einer ehemaligen Minol-Tankstelle entschieden, einen wichtigen Kreuzungspunkt in der Stadtgeschichte, nämlich sie kommen vom nationalsozialistischen Gauforum, eines der einzigen verwirklichten nationalsozialistischen Gauforen der Zeit. Andererseits hier ein bürgerliches Projekt, ein Stadtpark mit Stadthalle, mit Sportanlagen, also kommunal gebaut. Das eine totalitäre Moderne und das andere eine demokratische, für die Bürger orientierte Moderne. Und inmitten dieses Spannungsfeldes befindet sich jetzt das Bauhausmuseum.
Natürlich gab es auch Diskussionen um die Architektur dieses Gebäudes. Auf den ersten Blick ein voluminöser Betonklotz, fast ohne Fenster. Ich bin nicht Fachmann genug, das einzuordnen. Auffällig ist aber die Parallele zu den Reaktionen der Weimarer zu den ersten Werken des Bauhauses in ihrer Stadt vor fast 100 Jahren. Deshalb mein Fazit, sicher nicht verkehrt, denn...
Was war denn das Bauhaus, was war daran so besonders und inwiefern hat das Bauhaus einfach auch die aktuellsten Strömungen aufgenommen, die da damals gerade im Schwange waren? Also nach dem Ersten Weltkrieg war es sowieso eine sehr arme Zeit, es war aber eine riesige Umwälzung durch die neue Demokratie. Es war seit 1860 eine extreme Industrialisierung im Gang, die die Umwelt verändert hatte, die Gesellschaft verändert hatte. Und das hatte natürlich auch den Menschen verändert. Frauen hatten das erste Mal das Wahlrecht. Sie konnten auf einmal Auto fahren. Sie konnten an Universitäten studieren. Das war ihnen vorher auch nicht erlaubt. Es gab Marlene Dietrich, die Hosen trug und rauchte. Also alle solche neuen Vorstellungen, die sich dann auch im Bauhaus wiederfanden. Also zum Beispiel dieses androgyne Bild dort. Das ist Margarete Alfeld-Heimann, eine Keramikerin, die aber den Typus dieser sogenannten neuen Frau verkörpert. Andererseits haben wir hier ein Bild von Schlemmer, der Mensch für seinen Unterricht, wo der Mensch vermaßt wird, aber auch analysiert wird und genormt wird, was einerseits im Sinne der Zeit ist, aber andererseits natürlich genauso Probleme hat. Wenn man nämlich zu sehr normiert, zu sehr standardisiert, typisiert, dann kommt man auch leicht in den Bereich von Ausschluss von Menschen. Und das leitet dann wieder über in den Nationalsozialismus. Also ganz hinten haben wir zum Beispiel ein Foto vom Lebensborn. Das war ja ein nationalsozialistisches Programm, um den typischen arischen Menschen hervorzubringen unter menschenverachtenden Gesichtspunkten.
Die wiederum schon das gewaltsame Ende des Bauhauses markiert. Wir stehen schon mitten in der Ausstellung, die versucht, all diese Strömungen darzustellen und vor allem einzuordnen. Den Eingang markiert eine großzügige Halle, die auch Nichtbesuchern offen steht.
Das ist unser Einführungsraum, der eben auch frei besucht werden kann von allen Stadtführungen und Gruppen, um sich zu informieren. Und zwar einmal über die Stadt Weimar und über diesen Standort hier, der so wichtige Zeitschichten der Moderne abbildet, also bis hin zur DDR-Geschichte. Andererseits dort hinten an der Wand werden wir dann eine Bauhaus-Chronik haben, also Fakten über das Bauhaus, damit die Leute, die hier reinkommen, erstmal überhaupt wissen, was war das Bauhaus, wie lange hat es existiert, wer waren wichtige Leute und in welchem Zeitkontext muss man das sehen.
Darstellen und einordnen. Da kommt man an den Knackpunkt des noch neuen Museums, in dem immer noch konstruiert, gebaut und vermutlich auch umstrukturiert wird. Kein gutes Konzept war schließlich von Beginn an perfekt. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Die Bauhausmenschen, die Bauhauswerke und die Bauhausphilosophie. Alle drei werden untereinander verwoben und bilden trotzdem eigene Abteilungen und Stockwerke. Wer sich noch nie mit den Inhalten beschäftigt hat, wird vermutlich erschlagen von der Vielfalt, die im Ursprung auf der Sammlung des Bauhausgründers Walter Gropius basiert.
14.000 Objekten, die ab 1925 hier in die Sammlung gekommen sind, zum Beispiel auch von Bauhaus-Nachfahren nach 1945 hier dann zu DDR-Zeiten noch. Aber den Grundstock bildet die sogenannte Gropius-Sammlung mit 168 Objekten und die sind oben im dritten Stock.
Da muss man aber erstmal hinkommen. Gut, dass gleich in der ersten Etage eine Bauhaus-Ikone steht, die verdeutlicht, dass es zwar ums Bauen geht, aber immer im Zusammenhang mit Kunst und Design, Innenraum und Außenraum, Bauwerk und Einrichtung, Farbe und Form.
Die Bauhauswiege, aufgeteilt in ganz klare Elemente, ein rotes Rechteck, ein gelbes Quadrat und zwei Schwungräder im Blau, der blaue Kreis. Das nimmt direkt Bezug auf den Unterricht von Kandinsky, wo er die Studenten immer befragt hat, welche Farbe hat das Dreieck, welche Farbe hat das Quadrat, welche Farbe hat der Kreis. Und er meinte, da gibt es eine universelle Wahrheit, aber das ließ sich so nicht bewahrheiten. Aber Peter Kehler hat immerhin diese wunderbare Wiege daraus gemacht und hat dann auch seinen Sohn darin aufgezogen. Da gibt es so niedliche Bilder, wie das Baby da aus der Wiege guckt.
Natürlich fehlen auch Bauhaus Kinderzimmer und Baukasten nicht. Der Baukasten im Kleinen war letztlich auch die Vorlage für die große Architektur, die entstehen sollte.
Und dann vielleicht hier auch nochmal ganz interessant, ist das Prinzip des Bauhauses, in einem Baukasten im Großen zu denken. Also nicht nur für Kinder, dass sie mit Baukästen spielen, sondern auch, dass man Architektur nach dem Baukastenprinzip erfindet. Erstmal für unterschiedliche Bedürfnisse bauen kann, ob für einen Ein-Personen-Haushalt, Zwei-Personen-Haushalt oder dann Familien mit unterschiedlicher Kinderzahl oder auch unterschiedliche Bedürfnisse, Student oder Arbeiter. Und da hatte sich Walter Gropius zusammen mit Fred Vorbart hingesetzt und unterschiedliche Module entwickelt. Und hier sieht man, wie diese Module eben unterschiedlich zusammengesetzt werden können und dann ganz unterschiedliche Haustypen ergeben, die aber trotzdem wieder eine Einheit bilden.
Und natürlich fehlen auch die berühmt gewordenen Designstücke nicht. Der Freischwinger von Marcel Breuer, der Barcelona Lounge Chair des dritten und letzten Bauhauschefs Mies van der Rohe, der Breuersche Vasili-Stuhl oder auch die berühmt gewordene Tischlampe von Wilhelm Wagenfeld. Bauhausobjekte, die zu Designklassikern wurden. Sie sind immer noch kaufbar, gehen vermutlich aktuell besonders gut und sind, ich sage es ganz offen, schweineteuer. Deshalb nochmal dieselbe Frage, die ich schon in Dessau gestellt hatte. Wie vertragen sich die Preise mit dem damaligen Anspruch, gutes und vor allem bezahlbares Wohnen für jedermann ermöglichen zu wollen? Auch Kuratorin Anke Blüm zuckt da erstmal mit den Schultern.
Ja, das ist eigentlich leider so ein gewisser Widerspruch des Bauhauses. Die Zeit war eben damals sehr arm und man wollte erstens kostengünstiges Wohnen und kostengünstige Architektur für die Massen entwickeln. Und die sollte sich natürlich auch die Inneneinrichtung leisten können und sollte da auch nicht quasi hässliche Möbel bekommen, sondern wirklich auch schönes, funktionales Design. Aber offensichtlich sind es solche Prototypen geworden. Auch schon damals war das Stahlrohr dann nicht so billig, dass es leider heute eher die Zahnarztpraxen ziert als den normalen Wohnungsbau.
Das geschieht also rein modetechnisch und betriebswirtschaftlich mit Kultobjekten, zu denen die Bauhausdesigns zweifelsfrei gehören. Thank you. Der Anfang des Bauhauses war eine kurze, intensive und auch heftige Geschichte. Die Studenten und auch einige der Professoren, Meister genannt, fielen auf in Weimar. Die Bewohner der Stadt reagierten überwiegend mit Unverständnis. Zu neu, zu ausgefallen, ausgeflippt, würde man heute sagen. Diesen Reaktionen und Einzelschicksalen werden wir am Abend beim Bauhaus-Laternenspaziergang im Detail begegnen. Das Jubiläumsjahr ist zumindest gut angelaufen und bietet noch viel. Bärbel Grönegres, Chefin von Thüringen Tourismus, zeigt sich zumindest äußerst zufrieden.
Also wir sind wirklich positiv überrascht worden von dem Rieseninteresse, das das Bauhausmuseum gleich von Anfang an gefunden hat. Am Eröffnungswochenende standen die Schlangen kilometerweit. Inzwischen hat es sich so eingepegelt, dass halt eben immer noch sehr reger Zulauf da ist. Ich denke vor allen Dingen auch mit unserer Bauhauscard, die auch rege genutzt wird. Jeder Besucher bekommt ja an dem gleichen Tag und am Tag drauf noch freien Eintritt in über 70 Angebote in ganz Thüringen. Das ist also nochmal so ein zusätzlicher Effekt für das Bauhausmuseum. Ich denke, dass wir zum Ende des Jahres auf jeden Fall eine sehr positive Bilanz ziehen können.
Empfehlenswert für einen Besuch ist auf jeden Fall die Weimar Card. Für 32,50 Euro bietet sie fast die komplette Kulturpalette der Stadt und gibt so die Chance, an einem zweiten Tag wahlweise mehr Bauhaus oder auch die zahlreichen weiteren Weimar Angebote von Goethe über Schiller, Liszt, Nietzsche bis zur deutschen Geschichte der Weimarer Republik kennenzulernen. Merkposten: Das neue Haus der Weimarer Republik wird am 31. Juli eröffnet. Doch zurück zum Bauhaus und seinen Helden, wenn ich das mal so sagen darf. Den Personen, die hinter dieser prägenden Schule steckten, werden einem beim abendlichen Laternenspaziergang nähergebracht. Dieser geführte Rundgang wurde den Laternenfesten der Bauhäusler nachempfunden. Hier wartet der Blick hinter die Kulissen des Bauhauses und der Macher der ersten Jahre. Die Spaziergänge finden jeden Samstag statt und starten um 21.30 Uhr am Theaterplatz vor dem Nationaltheater. Man ist rund 2 Stunden unterwegs und bezahlt 12 Euro pro Person inklusive einer Laterne, die man selbstverständlich mitnehmen darf. Unser Laternenspaziergang findet an einem Montag statt und wird von Thomas Apel, dem Projektkoordinator Bauhaus 100, höchstpersönlich geführt. Großes Glück darüber und großes Pech, dass ein Teil des Spaziergangs wegen eines heftigen Gewitters im wahrsten Sinne des Wortes im Wasser versinkt. Man hört gelegentlich heftigen Wind und das Prasseln auf dem Regenschirm über mir und dem Mikrofon. Am Startpunkt zeigt uns Thomas Apel zudem das alte Bauhausmuseum, das dem Nationaltheater direkt gegenübersteht. Es schloss im Januar und, wie schon erwähnt, wird hier Ende Juli das Haus der Weimarer Republik eröffnen. Jetzt aber Laterne anzünden und ran an die Geschichte des Bauhauses und der Bauhäusler.
Also das obere Gebäude, wo das Bauhausmuseum mal drin war, das war mal eine Wagenremise. Die wurde in der Goethezeit von Kudrei gebaut. Kudrei war der Baumeister hier der Goethezeit. In der DDR-Zeit hat man ein Kunstmuseum draus gemacht, hat es als Museum genutzt. Und dann in den 1990er Jahren hat man dann ein Bauhausmuseum eingerichtet, also die Sammlung präsentiert. Also hier beginnen wir immer, treffen uns mit den Gästen, weil das Bauhaus ja 1919 in Weimar gegründet wurde. 1919 ist Gropius hergekommen, hat diese Idee hergebracht, eine neue Schule zu gründen. Künstler, Handwerker und Architekten sollten gemeinsam ausgebildet werden. Im April 1919, als Gropius hier Direktor wird, findet auch die verfassungsgebende Nationalversammlung im Nationaltheater statt. Und das ist eben auch ein Verweis darauf, was es für eine chaotische Zeit gewesen ist, als Walter Gropius hierher kam. Und dass es den Großherzog eben nicht mehr gibt, sondern seit November 1918 der Großherzog Weimar verlassen hat, dass es eine Übergangsregierung gibt, dass die Arbeiter- und Soldatenräte, das Land Thüringen, das erst 1920 dann gegründet wurde. Also wir haben so eine Situation, so eine Zwischenzeit eigentlich, wo auch ganz viel unsicher ist, wo es sicher auch sehr chaotisch gewesen ist und wo Gropius die Chance gesehen hat, hier in Weimar jetzt was Neues zu machen, nämlich eine neue Schule zu gründen. Aber er macht das nicht von Anfang an, sondern er nimmt die Kunstschule, er wird Direktor der Kunstschule und schließt diese Kunstschule mit der Kunstgewerbeschule zusammen. Also er nimmt die Infrastruktur, die es hier in Weimar gab, und macht aus diesen beiden Schulen 1919 das staatliche Bauhaus. Ja. Also Walter Gropius war Architekt, er hat Architektur studiert, aber er hat niemals einen Abschluss gemacht als Architekt. Also er hat niemals ein Diplom gemacht, er hat in Berlin und in München studiert und hat die Hochschulen verlassen und ist in Architekturbüros gegangen, um dort mitzuarbeiten und dann Architekt durch das Bauen zu werden. Er ist Architekt geworden, weil er das entsprechende Auftreten hat und weil es damals kein Problem war, sich Architekt zu nennen ohne Abschluss. Damals konnte jeder Architekt sein. Van de Velde war Architekt, obwohl er Kunst studiert hat und Maler war. Und Peter Behrens war Künstler und ist Architekt geworden. Und wir gehen mal bis zum Wohnhaus von Walter Gropius. Jetzt werden wir erstmal nur Tafeln sehen. Was eben damit zu tun hat, dass die Bauhäusler noch nicht gebaut haben, sondern dass eben zum Beispiel auch Walter Gropius hier in eine Wohnung eingezogen ist, als er nach Weimar gekommen ist. Und wie heute also diese Tafel habt, dass er hier in diesem Haus gewohnt hat. Da gibt es kein Museum oder es ist nicht irgendwie hergerichtet, sondern das sind heute Praxisräume, also es sind Ärzte drin. Man kann aber sehr schön sehen an diesem Haus, dass also Gropius durchaus Geld verdient hat für das, was er gemacht hat am Bauhaus. Also er hat das nicht nur aus Idealismus gemacht, sondern er ist ab 1920 Angestellter des Thüringer Staates gewesen. Also der Staat Thüringen hat das Bauhaus getragen und hat eben entsprechend auch die Meister, die Lehrer, die Künstler, die am Bauhaus gearbeitet haben, bezahlt. Und das war sicher auch eine Motivation, damals ans Bauhaus zu kommen. Also für die Meister wie Itten, Marx, Feininger, das waren ja die ersten drei, die 1919 von Gropius berufen wurden. Dann kam Schlemmer, Klee, Moholy-Nagy, Muche. Also für die war sicher auch ein Argument, ans Bauhaus zu kommen. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo es für Architekten und wo es für Künstler also nicht so viel Arbeit gab, eine Arbeit zu haben, ihre Familien zu ernähren, ein Atelier zu bekommen, also im Kunstschulgebäude ein eigenes Atelier zu haben, mit den jungen Menschen gemeinsam zu arbeiten. Und das Bauhaus mit aufzubauen, ne? Also die Idee von Gropius oder die Idee dieses Bauhauses auch mitzutragen und dieses Bauhaus zu entwickeln. Ne? Und das ist, in Dessau ist das dann eine ganz andere Situation. Als man nach Dessau gegangen ist, hat man ja dann die Meisterhäuser gebaut, man hat ein neues Schulgebäude gebaut, das Prellerhaus gebaut. Also in Dessau hat man sich dann richtig in Architektur ausgedrückt, aber in Weimar ist man sozusagen in die vorhandene Infrastruktur eingezogen und hat das einfach ganz praktisch genutzt, weil dafür eigentlich nicht die Zeit war, noch darüber nachzudenken, jetzt erstmal in Weimar ein eigenes Haus zu bauen. Wir gehen mal die Prellerstraße entlang, wir sind ungefähr auf die Hälfte und da kommen wir dann zum Wohnhaus von Oskar Schlemmer. Also in diesem Haus hier hat Oskar Schlemmer gewohnt, einer der Vormeister des Bauhauses. Er war Leiter der Bühnenwerkstatt am Bauhaus und die Bühnenwerkstatt hatte eine Sonderstellung am Bauhaus, weil das so eine Schnittmenge war aus verschiedenen Werkstätten. Ne? Also jeder sollte ja zurück zum Handwerk. Alle sollten wieder in die Werkstatt oder in die Tischlerei oder in die Metallwerkstatt, in die Buchbindewerkstatt. Und in der Bühnenwerkstatt hat man sich eben getroffen und hat genau aus allen Gewerken was mitgebracht und hat dann eben Kulissen gebaut oder Theaterstücke entwickelt. Und Schlemmer war derjenige, der der Leiter war und der teils auch als der Kronprinz bezeichnet wurde von Gropius, ne? Der also auch viel Einfluss hatte. Der auch sehr oft darauf gedrängt hat, endlich eine Bauabteilung zu entwickeln. Also Gropius war Architekt und er hat diese Schule Bauhaus genannt. Er wollte Architekten ausbilden, das sollte das Ziel sein. Aber in Weimar gab es noch keine Architekturausbildung. Erst am Bauhaus in Dessau konnte man wirklich Architekt werden. Schlemmer hat auch so ein Tagebuch geschrieben und Aufzeichnungen gemacht. Und da gibt es auch diesen jetzt viel oft zitierten Satz, wo Wolle ist, ist auch ein Weib. Also die Frauen, die ans Bauhaus kamen und die ja am Anfang sogar in der Mehrzahl waren, die also zum großen Teil dann in die Webereiwerkstatt geschickt wurden. Obwohl Gropius gesagt hat im Manifest 1919, jeder kann ins Bauhaus kommen, egal wie alt, egal ob Mann und Frau, egal aus welchem Land, sozusagen die Ausbildung steht allen offen. Aber es gab eben doch dann Unterschiede, wer geht denn in welche Werkstatt und wer macht denn welche Ausbildung. Das waren so sicher Fakten, die dazu geführt haben, dass die Bauhausmeister auch erst reifen mussten und ihr eigenes Manifest später in die Tat umsetzen mussten. Also die erste Professorin, die es am Bauhaus gab, war Gunther Stölzel, dann in Dessau Leiterin der Textilklasse. Und wir sind jetzt in der ehemaligen Kunstschulstraße. Also heute heißt die Straße Geschwister-Scholl-Straße. Aber der ursprüngliche Name ist Kunstschulstraße, weil hier die Kunstschule gebaut wurde. Weil die Gebäude, die wir jetzt hier sehen, einmal Kunstschule und Kunstgewerbeschule, weil das die Gebäude sind, die dann 1919 das Bauhaus ausgemacht haben, ne, in denen die Bauhäusler gearbeitet haben. Am Tempelhaus. Heute sieht das aus wie so eine Ruinenarchitektur, die hier im Park gebaut worden ist. Also wenn man hier rüber schaut, dann sieht man da drüben ja so Mauerreste. Ne? Und das ist also gebaut worden, damit es alt aussieht. Ne? Damit es aussieht, als hätte es dort mal eine Burg oder ein Schloss oder sowas gegeben. Ne? Also da hat man hier alte Bauteile von Burgen auch wiederverwendet. Das war aber ein funktionierendes Gebäude hier im Park. Also als das Bauhaus hierher kam, hat das Gebäude noch komplett existiert. Ist erst im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Hier hat Johannes Itten gearbeitet mit seinen Schülern. Und Johannes Itten war ja einer der ersten Meister, der nach Weimar kam. Also 1919 schon hier, neben Feininger und neben Gerhard Marx. Gerhard Marx hat die Keramikwerkstatt geleitet, Feininger die Druckwerkstatt. Itten hat den Vorkurs geleitet am Bauhaus und war Meister von anderen Werkstätten. Aber der Vorkurs war sozusagen das wichtigste Element eigentlich, was Itten ans Bauhaus, am Bauhaus eingeführt hat, weil alle, die ans Bauhaus kamen, diesen Vorkurs oder diese Vorlehre, wie sie auch genannt wurde, absolvieren mussten. Also alle, die ans Bauhaus kamen, mussten erstmal die Vorlehre machen. Ne? Und das Gebäude, also dieser neogotische Bau hier, der passt natürlich ganz gut zu dem, wie Itten sich sozusagen auch gegeben hat. Ne? Also so als Mönch, seinen Auftritt so mit so einem aus alten Soldatenmänteln geschneiderten Uniform, mit dieser kahlrasierten Schädel. Also man kann sich hier ganz gut vorstellen eigentlich, was die Leute in Weimar so vom Bauhaus gedacht haben. Ne? Wenn man sich jetzt den Itten vorstellt oder wenn man sich vorstellt, es gibt gymnastische Übungen, um frei zu werden für die Kunst, ne? Um sozusagen erstmal den Körper und Geist eine Einheit werden zu lassen, durch Atemübungen oder durch die Gymnastik. Wenn man das sich hier auf der Wiese vorstellt, ne? Und die Weimarer dann spazieren gehen und sehen die Bauhäusler bei solchen Übungen und sich gar nicht so richtig erklären konnten, was hat das denn jetzt mit Kunst zu tun und was hat das mit Kunstschule zu tun und was hat das mit uns in Weimar zu tun, dann war das also so für die Weimarer ziemlich schwierig eigentlich, überhaupt das zu verstehen, was ist, warum jetzt diese Schule jetzt hier existiert und was da gemacht wird. Also was sind denn die Ergebnisse, wenn man viel atmet und viel Gymnastik macht, kommt ja noch nicht unbedingt gleich Kunst dabei raus. Und dann ist aber die Frage für die Leute in Weimar gewesen, warum bezahlen wir das eigentlich oder wofür bezahlen wir? Das ist immer ein ganz großes Thema gewesen. Was kostet uns das und was kriegen wir dafür? Es war ja schon so eine die Situation, dass die Weimarer sich dann schon sehr bald gegen das Bauhaus gewehrt haben und das Bauhaus wieder loswerden wollten. Dass sie eigentlich am liebsten wollten, dass das Bauhaus wieder verschwindet aus Weimar. Was ja dann auch passiert ist, 1925 Gropius weggegangen ist, weil man es hier nicht mehr haben wollte, weil man das Bauhaus nicht mehr finanzieren wollte.
Der Regen wurde während des Spaziergangs immer heftiger. Nach der Rückkehr ins Hotel, ja, erstmal tropfnasse Hose und Regenjacke im Bad aufhängen. Das eigentliche Bauhaus und die heutige Bauhaus-Universität stehen dann am nächsten Tag auf dem Programm. Thomas Apel werden wir wieder begegnen. Spätfrühlingswetter wartet am nächsten Morgen, genauso wie Thomas Apel. Wir treffen ihn dort, wo das Bauhaus vor 100 Jahren durchstartete.
Wir stehen jetzt hier vor dem Kunstschulgebäude. Das ist das Gebäude, was Henry van de Velde entworfen hat. Van de Velde war ab 1902 in Weimar, hat hier als Berater für Handwerk und Gewerbe gearbeitet beim Großherzog. Er ist Direktor der Kunstgewerbeschule gewesen und hat auch hier in Weimar dann den Entwurf gemacht für das Kunstschulgebäude und für das Kunstgewerbeschulgebäude. Also beide Gebäude sind nach seinen Entwürfen gebaut. Beide Gebäude gehören heute zum Welterbe der UNESCO, seit 1996 als Bauhausstätte. Aber mit der Besonderheit, dass es keine Entwürfe von Bauhäuslern sind und dass die Bauhäusler das nicht gebaut haben, sondern dass sie hier eingezogen sind und dass sie hier die Bauhausidee entwickelt haben.
Ganz wichtig in der Bauhausphilosophie, praktische Arbeit. Theorie schön und gut, aber Praxis war vorgeschrieben.
Da haben wir diesen Werkstättentrakt und hier waren die Werkstätten der Bildhauer drin. Der Großherzog hatte sich ursprünglich gewünscht, dass es Werkstätten für die Bildhauer geben soll. Das ist also dieser Flügel. Und Van de Velde hat dann vorgeschlagen, dass es dann auch gleichzeitig noch einen Bau für die Handwerker gibt. Also dass es eine Kunstgewerbeschule noch angegliedert wird, weil er ja selber als Berater für Handwerk und Gewerbe tätig war. Also sein Ziel war ja, die Handwerker zu beraten oder seine Aufgabe. Aber das war für ihn sicher nicht immer so erfüllend oder sicher auch frustrierend, weil wenn man jemanden berät, muss er das ja nicht machen. Ne? Und das heißt ja nicht automatisch, dass er dann den Rat befolgt, sondern man kann ja unterschiedlich mit einem Rat umgehen und man kann ja dann auch wiederkommen und nochmal einen Rat holen. Und das war sicher auch von daher für ihn sicher nicht immer erfolgreich. Und darum wollte er gern die Handwerker ausbilden. Also er hat dem Großherzog vorgeschlagen, eine Schule zu gründen, wo Handwerker gestalten lernen können. Also fertige Handwerkergesellen sollten auf der Kunstgewerbeschule eine zusätzlich künstlerische Ausbildung bekommen.
Die Infrastruktur für die Bauhauslehre der Kombination von Theorie und Praxis war also vorhanden. Bei noch nicht ganz fachkundigen Besuchern, sagt Thomas Apel, löst dieses Gebäude oft Irritationen aus.
Manchmal kommen so Besucher, die dann fragen, wo sind denn die Buchstaben oder wo ist denn die Glasfassade, weil sie eben eher den Neubau in Dessau im Kopf haben. Aber hier in Weimar ist eben nicht neu gebaut worden, sondern man hat das Bestehende genutzt. Das ist aber ein Gebäude, das Anfang des 20. Jahrhunderts auch sehr modern war. Einmal dahingehend, dass man also wenig Ornamentik hat, also keine Blätter, Blüten, Ranken, wie man es im Jugendstil vielleicht so erwartet. Und dass man schon auch nach außen die Funktion ausstellt. Also man kann auch nach außen erkennen, dass es was mit Atelierbetrieb zu tun hat oder mit Kunst zu tun hat. Man könnte aber auch sagen, es sieht aus wie so ein Industriebetrieb. Van de Velde hält sich sehr zurück mit den gestalterischen Elementen, die aber da sind. Also man sieht durchaus auch diese kannelierten Pfeiler, die rechts und links da zu sehen sind. Es gibt die Schrauben, die Nieten, die jetzt wichtig wären als Ornament. Also die Eisenträger, die jetzt vorgestellt sind, die farbig betont sind, sodass man also sieht, dass Van de Velde mit modernen Materialien baut. Also ein moderner Architekt, der die aktuellen Möglichkeiten nutzt und damit baut.
Das Gebäude mit seiner ganz eigenen Gestaltung muss man gesehen haben. Darüber reden bringt da nicht viel. Dafür gibt es Führungen, die von Studenten der heute hier ansässigen Bauhaus-Universität geleitet werden. Das macht den Unterschied, meint Thomas Apel, denn die Weimarer Welterbestätte Bauhaus ist kein Museum. Hier wird ganz normal gearbeitet und gelernt im historischen Umfeld.
Die Studenten arbeiten eben in einem Welterbe und sonst gehen die Touristen zum Welterbe und bezahlen Eintritt. Und bei uns sind das eben noch genutzte Räume, wo ausgebildet wird und wo sie ihre Seminare machen und wo gelernt wird und gelehrt wird. Und das ist eben doch so eine Balance, die man gerade in diesem Jubiläumsjahr dann auch manchmal aushalten muss, aber wo man auch gucken muss, dass es für alle funktioniert. Also, dass die Studenten auch ihre Ruhe haben zum Arbeiten. Weil alle, die Touristen, auch gerne reingehen würden in die Ateliers und sich das angucken würden. Aber es ist eben immer heute noch Schule oder immer noch Universität heute.
Bauhaus Uni Weimar. Wie versteht sich die Universität? Ist sie ihrem berühmten Namen verpflichtet? Gibt es noch Berührungspunkte mit dem ehemaligen Bauhaus und seiner Philosophie?
Die Bauhaus-Universität Weimar hat den Namen seit 1996 und seit 1996 haben also vier Fakultäten, Architektur und Urbanistik, Fakultät Bauingenieurwesen, Fakultät Kunst und Gestaltung und Fakultät Medien mit so etwa 4000 Studierenden. Das ist natürlich ganz weit weg, das was heute hier passiert, weil Gropius gesagt hat, alle sollen in Werkstätten arbeiten, aber die Werkstattarbeit findet man natürlich wieder in der Fakultät Kunst und Gestaltung oder in der Fakultät Architektur, wo die Studierenden ja ihre Entwürfe dann auch bauen. Jedenfalls die Architekten natürlich immer im Maßstab, aber es gibt auch so Projekte, wo 1:1 gebaut wird, wo man sozusagen das Ganze nochmal in Details ausprobiert. Und sonst suchen wir ja so unsere Ansätze bei der Internationalität. Also das Bauhaus war ja auch eine Schule, die Künstler und junge Menschen aus ganz Europa angezogen hat. Und wir haben jetzt 26% Anteil von ausländischen Studierenden, was im Verglichen mit dem Mittel von 12 so an deutschen Universitäten schon sehr viel ist. Wir haben Partner in der ganzen Welt, wo unsere Studierenden hingehen, aber wo die Studierenden von den Partneruniversitäten auch zu uns kommen und hier ein Semester studieren oder Leute ein ganzes Masterprogramm dann hier machen, also englischsprachige Angebote, internationale Lehrende, die hier an die Bauhaus-Universität Weimar kommen. Und was noch ein Vorteil ist, dass wir eben auf die Interdisziplinarität setzen, also dass zwischen den Fakultäten gearbeitet wird. Also im Bauhaus war es ganz einfach, weil es natürlich sehr klein war und weil man da in dem Werkstatt einfach zwei Türen weiterging und sagt, ich baue jetzt hier gerade eine Wiege und ich brauche da eine Bespannung. Und dann haben die aus der Webereiwerkstatt konnten dann Kehler helfen und konnten ihm dann helfen, für die Wiege was bauen. Und heute können eben die Architekten mit den Bauingenieuren sowieso ja zusammenarbeiten. Die Bauingenieure können mit den Künstlern zusammenarbeiten und die Künstler mit den Medienschaffenden. Also bietet die Universität eigentlich den Rahmen, interdisziplinäre Teams zu bilden, um die Fragen zu lösen, die für uns heute interessant sind. Also die Bauhäusler haben sich mit dem 20. Jahrhundert beschäftigt und haben gesagt, wir wollen die Gestaltung für das 20. Jahrhundert finden. Und wir beschäftigen uns ja heute mit dem 21. Jahrhundert. Was ist mit den Ressourcen? Wie gehen wir mit Ressourcen um? Was heißt nachhaltige Gestaltung in Kunst, Architektur und Gestaltung? Und das sind die Themenfelder, die heute bearbeitet werden an der Universität. Und die Kleinheit der Universität auch das ermöglicht, so zusammenzukommen und so zusammenzufinden und unkompliziert miteinander zu arbeiten. Es gibt da vorne die P-Bank, das ist eine Toilette, wo man alles, was übrig bleibt, aus der Toilette sammelt und daraus das Phosphor wieder gewinnt. Also ein Projekt von den Bauingenieuren, die gesagt haben, das natürliche Vorkommen an Phosphor der Welt wird 2040 alle sein und sich darum damit beschäftigen, wo können wir denn Phosphor denn gewinnen. Und das ist sozusagen als Spende deklariert, weil wir alle jeden Tag Phosphor irgendwie in die Kanalisation spülen und sie versuchen, das dann eben wieder zu gewinnen und darauf hinzuweisen, wie auch das als Ressource eigentlich dienen kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass Walter Gropius daran seine Freude hätte und die P-Bank ist als realisiertes Projekt sicher genauso großartig wie für den einen oder anderen irritierend. Wo ist da die Kunst? Eine Frage, die sich wiederholt, wenn auch in anderem Zusammenhang. Ein klein wenig frühe Bauhausgeschichte gibt es dann neben dem Schulrundgang doch noch.
Also das rekonstruierte Direktorenzimmer, das ist das einzige Stück Museum. Das ist der einzige Raum, den wir sozusagen den Gästen zeigen. Und das ist aber alles rekonstruiert, auch schon 20 Jahre alt jetzt, 1999 rekonstruiert, wie Gropius sich den vorgestellt hat. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man immer was Haptisches hat zum Anschauen. Ne?
Die Gestaltung des Raums erinnert übrigens stark an das Direktorenzimmer, das sich Gropius dann im neuen Bauhausgebäude von Dessau einrichtete. Stil, Farbgebung, Design, alles dicht beieinander. Nun lagen ja zwischen den Bauhausanfängen und dem Umzug nach Dessau tatsächlich nur gute 5 Jahre. Jahre, die mit sehr viel Kampf gegen konservative Kreise zu tun hatten. Bestes Beispiel, die vom Bauhaus 1923 durchgeführte große Ausstellung, die die Arbeit der Schule belegen sollte. Das Echo war durchwachsen.
Es gab eine Ausstellung mit Werken der Bauhauskünstler, also der Bauhausmeister, die ausgestellt haben. Und das ging einen Monat lang, seit August 1923 gab es diese Ausstellung. Etwa 15.000 Besucher gab es. Und in den Gebäuden hat man eben auch, so wie hier Oskar Schlemmer, komplett gestaltet, um zu zeigen, was ist unser Verständnis von Kunst. Ne? Das ist ganz unterschiedlich angekommen, also je nachdem, nach Zielgruppe. Ne? Also die Weimarer, beziehungsweise die Leute, die sozusagen aus der Region kamen, haben sich ja sehr ungläubig davor gestanden, also haben das eigentlich auch abgelehnt. Wenn man an so ein Wandbild hier denkt von Schlemmer, dann war das natürlich abstrakt und dann war das für sie jetzt nicht ganz nachvollziehbar, was sind denn jetzt die Gründe, zu einer solchen Gestaltung zu kommen. Oder was hat das denn jetzt noch mit Kunst zu tun? Ne? Oder wenn man an Wagenfels Tischlampe denkt, ne? Was ist denn das jetzt, was hat das denn mit Kunst zu tun? Ne? Das ist zum einen also Ablehnung, Scheitern kann man eigentlich sagen, weil es für sie auch kein Erfolg war im Sinne des Verkaufes. Also das Bauhaus konnte nicht viele Produkte verkaufen zum Beispiel. Aber andersrum war das ein großer Erfolg, weil das Bauhaus dadurch bekannt wurde oder weil man eben solche Sachen fotografiert hat, weil man publiziert hat, weil man darüber geschrieben hat, weil es ganz viele Artikel in der Presse gab und weil man sich dadurch mit dem Bauhaus auseinandergesetzt hat und eben auch überregional das ein Thema war. Und da wurde diese Ausstellung sehr gelobt, weil man versuchte, was Neues zu machen. Dass man das überhaupt zum ersten Mal gezeigt hat, das wurde in der überregionalen Presse eigentlich sehr gelobt. Nur hier in Thüringen war man eben sehr unzufrieden, weil man sich auch nicht verantwortlich fühlte für so ein Experiment wie das Bauhaus. Also das war was. Man wollte eher eine Schule haben, wo man regional Architekten, Handwerker, Künstler ausbildet, aber nicht jetzt den großen Versuch macht, die Zukunft ganz neu zu gestalten. Das hat man in Weimar nicht mehr mitgetragen. Oder das ist auch bei der Ausstellung deutlich geworden, dass diese Möbel zum Beispiel, die entworfen wurden, eher für Zukunftsmenschen sind und nicht so sehr für den Weimarer Gegenwartsmenschen bestimmt sind.
Diese Gegner setzten sich letztlich durch und führten 1925 zum Umzug. Beginn und Entwicklung der Dessauer Jahre gibt es bereits in Podcast und Ausgabe 124. Einfach mal reinhören. Das Schicksal des Bauhauses in Weimar wurde von nationalkonservativen Kreisen besiegelt. Um 1930 übernahmen dann die Nazis in Thüringen die Macht. Demokratisch gewählt, begannen sie dort mit den ersten Schritten in die NSDAP-Ideologie, auch an der in Weimar verbliebenen Kunsthochschule.
Otto Bartning, der die Nachfolgeinstitution des Bauhauses hier geleitet hatte, war entlassen worden und der Nationalsozialist Paul Schulze-Naumburg übernahm, übler Rassentheoretiker, und der hat veranlasst, dass Werke aus dem Schlossmuseum entfernt wurden oder dass ein Fresko in der Kunstgewerbeschule, also im ehemaligen Bauhaus von Schlemmer, übermalt wurde. Das waren also die Vorboten der Aktion entarteten Kunst hier in Weimar. Was ja eben wirklich eine Stadt der Extreme ist. Einerseits die Hochkultur, Goethe und Schiller, bis zu Buchenwald, dem KZ, 10 Kilometer hier entfernt.
Ein fast schon tragischer Fall von Unsinn, der sich leider als mörderische, rassistische und menschenverachtende Politik herausstellen sollte. Mit allen Folgen für Deutschland. Eine letzte Bauhauspflichtstation gibt es noch in Weimar. Sie ist erst seit Mai wieder öffentlich zugänglich. Das Haus am Horn ist ein Projekt, das zur bereits erwähnten Bauhausausstellung des Jahres 1923 fertiggestellt wurde. Das erste Stück Bauhausarchitektur und das einzige in Weimar wurde realisiert von Georg Muche, dem jüngsten Bauhausmeister seiner Zeit. 1920 von Walter Gropius ans staatliche Bauhaus berufen, leitete er bis 1925 als Formmeister die Weberei. Von 21 bis 22 war er zusätzlich Leiter des Vorkurses. Im selben Jahr übernahm er auch die Organisation der ersten großen Bauhausausstellung und gestaltete das Architekturprojekt Haus am Horn. Klassikstiftin Kuratorin Anke Blüm hatte uns im Bauhausmuseum das Modell gezeigt. Jetzt stehen wir gemeinsam mit ihr davor.
Hier steht es nun wirklich als real begehbares Denkmal des Bauhauses, der ersten und einzigen Bauhausarchitektur hier in Weimar. Und die wir jetzt an Gropius Geburtstag am 18. Mai neu eröffnen konnten. Die Gartenanlagen spiegeln die Idee von 23 wider und auch das Innere. Die Idee war, einen kostengünstigen Wohnraum herzustellen und Fläche zu sparen. Also zum Beispiel dieses hier ist der einzige Flur im Haus. Ein Haus zu errichten, was auch ohne Dienstpersonal auskam. Und das bedeutete aber, dass die Hausfrau entlastet werden musste. Durch unterschiedliche Gerätschaften, Infrastrukturen, und das werde ich Ihnen dann später noch vorstellen. Ein besonderer Grundriss, ein quadratischer Grundriss, und in der Mitte erhebt sich auch ein Quadrat aus dem Haus, und das markiert den großen Innenraum hier in der Mitte, der auch quadratisch ist, 36 Quadratmeter, 4x4 Meter und 5 Meter hoch, und das ist die zentrale Idee des Hauses, nämlich dass das Leben sich in der Mitte des Hauses abspielt. Ja, das Haus hat 6 Wochen als Ausstellungshaus fungiert und es war analog zu den ursprünglichen Gedanken des Bauhauses von allen Bauhauswerkstätten gemeinsam ausgeführt und ausgestattet. Quasi die Idee des Einheitskunstwerks, das ja auch im Manifest steht. Aber danach wurde es geschlossen und man hat einen Käufer gesucht. Es gab einen Finanzier, Adolf Sommerfeld, der hatte das Ganze bezahlt und der wollte natürlich einen Gewinn daraus machen. Nur hatte er wirklich Probleme, 23 in der Zeit der Hyperinflation dieses Haus zu verkaufen. Es war außerdem natürlich sehr ungewöhnlich. Das fiel hier auf, es gab Kritik, es sah aus wie eine Kaffeemühle oder wie eine Bonbonschachtel oder eine Nordpolstation. Also man hat ganz unterschiedliche Spitznamen gefunden. 1924 konnte man es dann verkaufen an den Notar Friedrich Albert Kühn. Allerdings waren die Möbel vorher als Kompensation an Adolf Sommerfeld gegangen. Und wir wissen leider nicht, was mit diesen Möbeln passiert ist. Diese Küche ist von 1923 und wir führen diese Gestaltung darauf zurück, dass 1921 ein amerikanisches Buch ins Deutsche übersetzt wurde von Christine Frederick, die rationelle Haushaltsführung, wo man unter quasi fordistischen Aspekten versucht hat, die Hausarbeit wie am Fließband zu organisieren. Also man hatte hier die Vorratskammer, hat dann das Gemüse hier waschen können, ist dann hier hingegangen, konnte dann Messer, Gewürze, Ähnliches holen, hatte hier wunderbares Licht zum Arbeiten, hat es dann da auf den Herd gestellt und konnte es dann ins Speisezimmer servieren und mit einem Blick auch noch gleichzeitig das Kind beaufsichtigen. War hier eine Wäschereianlage, auch das natürlich eine enorme Erleichterung. Wir haben Staubsauger, Föhn, Wasserkocher, ja, die Boiler hier, Warmwassererhitzer und für den Herrn dann auch noch einen elektrischen Zigarrenanzünder gehabt.
Von vorn bis hinten durchdacht und auch heute durchaus noch tragfähig, wenn man eventuell vom elektrischen Zigarrenanzünder absieht. Dass sich darin wohnen lässt, belegt auch die Tatsache, dass es bis in die 1990er Jahre bewohnt war. Seit 1996 zählt das Haus am Horn zum UNESCO-Welterbe. Das Jubiläum machte es dann möglich, das Haus samt kompletter Gartenanlage und riesigem Grundstück zu restaurieren. So besitzt Weimar jetzt auch ein Stück Bauhausarchitektur, das öffentlich zugänglich ist. Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 16, am Montag von 10 bis 12:30 Uhr. In unmittelbarer Nähe zum Ilmpark und Goethes Gartenhaus liegt es zudem wunderschön. Es gibt viel zu erfahren in Weimar rund um die Geburt des Bauhauses. Ich bin ganz ehrlich, mehr als ich vorher dachte. Und Thüringen kann noch mehr in Sachen Bauhaus, betont Bärbel Grünegräß, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH.
Also man könnte sich entlang der Perlenkette der A4 vorarbeiten, zum Beispiel von Gotha mit der Ausstellung zu Oskar Schlemmer auf Schloss Friedenstein, über Erfurt, wo es einige hochinteressante Bauhausausstellungen und auch originale Bauhausobjekte noch gibt, zum Beispiel auch das Haus von Margarete Reichardt. Dann natürlich hier in Weimar innehalten, bis nach Jena sich vorarbeiten und dort auch das Haus Auerbach und das Haus Zuckerkandel besuchen, die Dornburger Werkstätten. Also im Grunde genommen hat man alle 30 Kilometer ein Bauhaus-Highlight in Thüringen. Und mein persönlicher Geheimtipp ist immer noch das Haus des Volkes in Probstzella, also fast an der bayerischen Grenze gelegen, wo es das einzige Bauhaus-Hotel Deutschlands gibt.
Das Bauhaushotel soll unser nächstes Ziel sein. Das aber ist eine neue Geschichte und ein weiterer Reiseradio-Podcast. Praktische Informationen und Links für den Bauhausbesuch in Weimar finden Sie wie immer auf unserer Homepage deutsches-reiseradio.com. In unserem Webmagazin gibt es zudem einiges nachzulesen und Fotos zum Anschauen. Bei diesem Thema sicher ganz besonders wichtig. Große Bitte noch, wenn Sie mögen, was wir machen, dann abonnieren Sie doch unsere Website, den Newsletter und natürlich auch den Podcast bei Google Music, Apple Music und Android oder auch gerne als RSS-Feed. Ganz nebenbei bei Facebook, Twitter und Instagram sind wir auch vertreten. Und da freuen wir uns auf Likes und Follower. Danke fürs Klicken und Reinhören. Wir hören uns wieder aus Probstzeller, denn das ist unsere nächste Geschichte.